Endlich eine neue Folge. 1908, der Wormatia-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir haben hier schon gemerkt, Fanliebe ist etwas Irrationales. Dazu zählt auch unsere Leidenschaft für die Wormatia. Manche Dinge, die lernt man nicht, man erbt sie gewissermaßen. Das kennt ihr vielleicht auch, eure Großeltern sind schon ins Stadion gegangen, dann vielleicht eure Eltern und heute ihr. Wormatia, das ist nicht nur Fußball, für viele ist es auch ein Stück Familiengeschichte. Wir wollen heute eine neue Serie starten und genau darauf schauen. Den Anfang macht eine ganz bekannte Wormatia-Familie mit dem Nachnamen Bub. Deshalb begrüße ich nicht nur Wormatia-Vorstandsmitglied Christian Bub, sondern auch seinen Vater Helmut. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hi.
Grüß dich.
Und natürlich am Start unser Co-Fan-Beauftragter Kevin Edling, dessen Vater vielleicht auch mal in den Podcast kommt. Hallo Kevin.
Hallo.
Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, müssen wir eine Sache noch klären. Kevin, du hattest in einer der vergangenen Folgen von legendären Auswärtsfahrten in der Regionalliga West berichtet und dass ein gewisser Opa Simon zu einem gewissen Jos Luhukay, ja, geredet hätte, dass er Ansagen gemacht hätte. Auf Spotify allerdings kommentiert nun ein Zuhörer namens Andy. Opa hat nicht Jos Luhukay eine Ansage gemacht, sondern Jupp Heynckes. Originalwortlaut, Herr Heynckes, will je einer von de Wormser Kave, des konnte vergesse. Dabei, so heißt es weiter, war Heynckes sehr nett, hat die Leute begrüßt und die spätere Ansage von Opa Simon freundlich zur Kenntnis genommen, sofern er das Wormser Idiom überhaupt verstanden hat. Heute würde man sagen, Ehrenmann. Zitat Ende. Also Kevin, was stimmt denn nun?
Also ich will nicht ausschließen, dass Opa Simon sowohl Jos Luhukay als auch Jupp Heynckes eine Ansage gemacht hat. Also es würde mich nicht wundern. Es war aber tatsächlich Jos Luhukay. Ich muss mich aber wegen des Spiels korrigieren. Es war nicht das 2-1 im Kölner Südstadion gegen Leverkusen, sondern es war das 3-0, in dem Christian Bolm alle drei Tore geschossen hat. Und da ging es auch explizit um Christian Bolm, der die Wormser dann Angst hatten, vielleicht da im Schaufenster stand. Aber Jos Luhukay hatte das damals auch begründet. Er ist kurz vorher in Gladbach rausgeflogen und wollte so ein bisschen in der Spielerbeobachtung drinbleiben und hat sich deswegen den Leckerbissen Leverkusen 2 gegen Wormatia Worms angeschaut. Und unter den Augen von Jos Luhukay hat Christian Bolm damals überragende drei Tore geschossen.
Also haben wir das auch geklärt. Vielen Dank auch an den Nutzer Andi. Wir finden heraus, wer da wohl dahinter steckt. Ja, jetzt wollen wir reden über Familiensache. Christian, wir haben erfahren, dass dein Opa schon Wormatia-Fan war. Jeder weiß, dass Helmut, du Wormatia-Fan bist. Könnt ihr euch erinnern, wisst ihr, wie Christian Bub Opa damals zur Wormatia kam?
Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe den direkten Zugang jetzt gar nicht mehr so mitgekriegt. Da war ich so 10, 12 Jahre alt, aber ich weiß, dass er in der Jugend im Tor bei Wormatia Worms gespielt hat, ein paar Spiele. Und als gebürtiger Wormser natürlich dann auch Bezug zur Wormatia hatte. Ich wurde dann wahrscheinlich auch mit 7, 8 Jahren das erste Mal mitgenommen, habe aber konkret keine Erinnerung an ein spezielles Spiel und kann mich aber dann ans erste Spiel wirklich erinnern. Das war in der Saison 66, 67. Da war die Weltmeisterschaft 66 und damit hat mich der Fußball so richtig mal infiziert oder interessiert. Und ich habe ein Spiel im Oktober 66 gegen Saar 05 Saarbrücken zu Hause. Und ich weiß das deshalb so genau, weil mein Vater Termine hatte und wir sind nicht pünktlich gekommen, waren nach 20 Minuten nach Spielbeginn erst im Stadion. Und ich stand schon 1-0 für Saar 05 Saarbrücken und so ging es auch aus. Also das war jetzt kein Highlight-Spiel oder sonst was, aber seitdem bin ich mehr oder weniger doch immer mal mit ins Stadion und kann mich erinnern, in dem gleichen Jahr, so 2, 3 Monate später, haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Schalke 04 gehabt, damals Bundesliga logischerweise, und wir haben das 3-2 gewonnen und ich konnte es gar nicht begreifen, dass Wormatia gegen Schalke 04 gewinnt. Und ab der Zeit bin ich dann mehr oder weniger durch die Vorstandstätigkeit meines Vaters dann auch immer dabei gewesen und war hautnah dabei. Es war also eine spannende Zeit, nur als Jugendlicher hat man einen anderen Blick auf die ganze Geschichte, das ist klar.
Hat er versucht, dich auch, sagen wir mal, in positiver Weise zu beeinflussen, dass du Fan wirst, oder hat er es dir offen gelassen?
Mir blieb gar keine andere Möglichkeit, weil er hat mich einfach immer mitgenommen, ob ich wollte oder nicht, und meistens wollte ich auch. Es war danach so, ich habe selbst dann in der D-Jugend bei uns in Monsheim mal gespielt, und damals gab es keine Auswechselspieler. Und das Interessante war, die Mannschaftsausstellung fürs Wochenende wurde bei uns am Rathaus ausgehängt. Dann musste man mit dem Fahrrad ans Rathaus fahren, gucken, ob man spielt oder nicht. Und meistens war ich die Nummer 12 oder 13. Das heißt, ich habe dann gar nicht gespielt und bin gar nicht mitgefahren und bin mit Bormatia auswärts gefahren. Und meine Laufbahn habe ich dann beendet, nachdem ich dann hätte tatsächlich mal spielen sollen, weil jemand ausgefallen ist vorher schon. Und ich war mit Wormatia unterwegs. Und dann hat sich meine eigene Fußballkarriere hat sich da erledigt.
Du hast es erlebt und du hast es dann weitergegeben an deinen Sohn. Wie war das? Hast du auch gedacht, Mensch, jetzt der muss auch Wormatia-Fan werden, der hat auch keine Wahl.
Ja, dem blieb eigentlich auch keine Chance, weil seine Mutter, die hat oft samstags, sonntags Dienste gehabt im Krankenhaus, und ich musste ja den Jungen ja irgendwie beschäftigen, wenn wir da alleine zu Hause waren. Und dann haben wir am Wochenende immer Männer-Nachmittag gemacht, und was lag nahe, da haben wir Fußball geguckt. Und ich habe ihn dann schon so, wir haben mal geguckt, so mit 10 Jahren, hat er bewusst wahrscheinlich erst wahrgenommen, um was es da geht. Und ich habe in Erinnerung, er muss ja 3-4 gewesen sein, da haben wir, glaube ich, in der Amateurmeisterschaft gegen Remscheid gespielt. Und das Spiel haben wir uns angeguckt. Aber ich habe von dem Spiel gar nichts gesehen, weil er entweder Durst, Hunger oder auf die Toilette musste. Und ich glaube, das war das einzige Spiel, wo wir gar nicht zu Ende geguckt haben. Wir hatten eh 0-3 hinten gelegen. Und das war also die erste Erinnerung, die ich so im Nachhinein noch hatte.
Christian, wie aufgeregt warst du, als ihr gemeinsam ins Stadion gegangen wart?
Ja, soweit ich mich erinnern kann, am Anfang eigentlich gar nicht großartig, weil ich sag mal, meine früheste Erinnerung bewusst ist, dass ich irgendwie auf der Haupttribüne rumgeturnt bin, gelangweilt, und auf einmal ist es ganz laut geworden. Offenbar hat die Wormatia dann gerade Tor geschossen, und es hat mich eher gestört, weil es mich erschrocken hat. Es kam dann erst später, wie ich dann halt angefangen habe, mich für Fußball so überhaupt richtig zu interessieren, ne? Also so ab 94, ne? Auch wieder eine WM, ne? Bei dir 66, bei mir 94. Und erst ab da kann ich mich auch erinnern, dass mir Namen von Spielern zumindest mal ein Begriff sind, und dass ich dann auch eine Fahne hatte und mir auswärts in hohen Ecken waren. Und ab da war es dann spannend und interessant.
Kevin, du stehst ja heute noch neben deinem Vater auf der Gegengerade. Kommen dir die Erzählungen bekannt vor? Wie war es bei euch?
Ja, also ähnlich eigentlich, ne? Also wenn man als Fußball begeistert hat, das war ich schon relativ früh, aber auch eher so in der Bundesliga unterwegs. Wormser, da kommt man natürlich nicht an der Wormatia vorbei. Ich habe auch so ein paar Erinnerungen, ich sag mal, zu so Highlight-Spielen, aber ich weiß schon gar nicht mehr der Gegner, dass wir da auf der Haupttribüne gehockt haben, aber eher so sporadisch. Kenne natürlich auch die Erzählung noch von Papa und Opa von noch früher quasi, weiß dann aber, dass es bei uns tatsächlich eher so ein bisschen umgekehrt war mit halb so 16. Bin ich da so ein bisschen mehr mit dem Wormatia-Virus infiziert worden. Und dann war es, glaube ich, eher wieder so, dass ich der Anlass war, dass dann Papa wieder regelmäßig ins Stadion gekommen ist. Und so hat sich das dann die letzten, ja, auch schon fast 20 Jahre dann so entwickelt, dass dann teilweise war der Opa dann zwischenzeitlich noch mit dabei, 3 Generationen und jetzt noch 2 Generationen dann eigentlich regelmäßig ja im Wormatia-Stadion sind und auch auswärts.
Gab's, Helmut, Christian, bei euch auch ein Spiel, also es war ein fließender Übergang, haben wir gerade gelernt, aber ein Spiel, dass ihr gemerkt habt, Mensch, jetzt hat's einerseits meinen Sohn erwischt und andererseits der Vater will auch nicht mehr ohne den Sohn. Gab's da so einen Schlüsselmoment?
Also mir ist da jetzt so ein spezieller Moment nicht in Erinnerung. Es gab natürlich Spiele, die für den einen oder anderen besonders emotional waren. Und gut, das hat aber jetzt nichts mit der Beziehung mit dem Christian zu tun. Ich kann mich mal erinnern, beziehungsweise das ist noch gar nicht so lange her, das damalige Spiel beim 1. FC Saarbrücken, dass wir mit 1-0 gewonnen hatten. Und das war ja praktisch dann mit der Grundstein zum späteren Aufstieg. dass der Christian mit dem Auto hingefahren ist und war aber dermaßen nach dem Spiel dermaßen aufgewühlt, dass er gesagt hat, Vater, ich kann nicht mehr fahren, fahr du zurück. Also das war
was. Ich kann mich gerade dran erinnern.
Doch, also ich habe das noch im Kopf, weil er sagt, nein, ich kann kein Auto mehr fahren, fahr du. Und ja, da waren ja auch die Umstände schon ein bisschen aufregend mit Fans von Saarbrücken, wo man mit Polizeischutz ans Auto sind. Also das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, also ihn hat es dermaßen gepackt, er kann nicht mehr anders. Also das,
ja, ich hätte gedacht, ihr seid mit dem Sonderzug gefahren.
Nee, war mir damals, eigentlich sind wir nie mit dem Sonderzug gefahren. Nee. Eigentlich auch ja, in der Regionalliga-Zeit mit dem Bus schon mal, aber meistens sind wir mit eigenen Pkw unterwegs gewesen. Ja.
Also ich kann mich bei dem Spiel daran wirklich gar nicht erinnern, ich kann mich an den Hinweg noch erinnern, weil die entgegenkommenden Saarländer uns immer mal so zugeraunt haben, heute gibt's aufs Maul. Und das dann halt beim 1-0 von Johannes Pfeffer, dritte Minute, dass ich da dermaßen gejubelt habe, dass ich fast ohnmächtig geworden bin und mir erstmal was zu trinken abholen müsse. Das ist meine Erinnerung an das Spiel.
Alter Ludwigspark, legendäre Erinnerungen. Welche Rituale haben sich so bei euch entwickelt? Der gemeinsame Gang zum Stadion. Wie läuft es ab an einem klassischen Samstag?
Ja gut, Rituale in dem Sinn, wir haben erst den gemeinsamen, Beginn war in der Verbandsliga nach dem Abstieg aus der Oberliga. Und das ist eigentlich komisch, das war also der tiefste Punkt, den Bomazia jemals erreicht hatte. Und damals hatten wir aber, sagen wir mal, der Stefan Bachmann, der ja durchaus noch bekannt ist, oder der Christoph Spieß. Wir waren so eine Vierertruppe und haben uns dann samstags oder sonntags, je nachdem, immer getroffen und sind zu viert mit einem Pkw zu den Auswärtsspielen gefahren. Das war für uns so ein Ritual. Egal, wo wir hin sind in der Klasse damals, Verbandsliga, waren die Fahrten nicht so weit. Und da haben wir, glaube ich, sogar mal geschafft, in der Aufstiegssaison sämtliche Spiele heim und auswärts zu
und gucken. Testspiele.
Und Testspiele.
Alles Fahrer.
Ja. Da haben wir also die einzige Saison, wo wir wirklich alles gesehen haben.
Aber ich kann mich an ein Ritual noch erinnern. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Und zwar vor der Ertüchtigung für die Regionalliga als Stadion, als man noch eine Runde drehen konnte vor dem Spiel. Das haben wir immer gemacht. Also einmal die Runde gelaufen und ich habe hinne irgendwo auf Höhe Gästeblock habe ich immer an der einen gleichen Stelle hochgehüpft und habe einen Ast von einem Baum berührt.
Das habe ich nie mitgekriegt.
Ja, das war so ein Ritual, ja.
Ja, es waren ja relativ erfolgreiche Zeiten. Vielleicht solltest du das Ritual wieder einführen, Christian.
Ja, jetzt sind ja Zäune da. Ich kann ja nicht. Ja.
Du als Vorstandsmitglied hast All Access. Also Kevin, du und dein Vater, auch dein Opa, was hattet ihr für Rituale? Was habt ihr immer noch?
Ja, also es läuft eigentlich jeden Samstag, wenn wir Samstagmittag zu Hause spielen, immer noch gleich ab. Mein Papa sammelt mich meistens so zwischen 1:30 und 2 ein, beziehungsweise kommt noch mal kurz rein, kriegt einen Kaffee oder einen Espresso. Dann reflektieren wir kurz, was uns heute erwarten könnte. Meistens sind die Einschätzungen falsch. Aber wenn wir beide ein gutes Gefühl haben, ist meistens ein schlechtes Zeichen. Wenn wir beide ein schlechtes Gefühl haben, ist meistens ein gutes Zeichen. Und dann geht's weiter ins Stadion. Ne? So eine halbe Stunde vor Anpfiff sind wir dann meistens da. Und ich meine, das ist ja auch so, dass man sich dann connectet zu den Leuten, die außen rum stehen. Die kennt man jetzt alle schon ewig. Und ja, da wird eine halbe Stunde Trash-Talk betrieben, wie man das heute sagt, ehe es dann um 14 Uhr losgeht, ja.
Ja, ich würde aber sagen, nach 14 Uhr geht der Trash-Talk durchaus weiter.
Ja, absolut, aber fachlich fundierter. Ja.
Fachlich fundiert. Inwiefern habt ihr gemerkt, dass die gemeinsame Leidenschaft auch euer Vater-Sohn-Verhältnis positiv beeinflusst hat?
Ich hatte zu meinem Papa schon immer ein sehr gutes Verhältnis und Fußball ist da sicherlich einer der Fundamente, ne? Also wenn wir telefonieren und dann ist das einfach die gemeinsame Leidenschaft das verbindet natürlich, ne? Das ist so eins der dauerhaften Gesprächsthemen, wenn wir telefonieren. Also von daher, das kittet schon. Und wenn es dann auch noch, ich sag mal, im Haupterwerb der gleiche Verein ist, ist das sicherlich nicht abträglich, auch wenn er, ich sag mal, in der Bundesliga mit dem VfB Stuttgart sympathisiert, gut, aber da dient er zumindest, was das angeht, als abschreckendes Beispiel. Liebe Grüße an der Stelle. Und aber zumindest die Bomazia ist die gleiche Basis, das passt.
Wenn ich so überlege, ich war eher das Mama-Kind, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, wir haben gemeinsam Fahrradfahrer probiert, da hatte ich nicht so Spaß dran. Laufen gehen hatte ich nicht so Spaß dran. Fußball hatte ich mich am Anfang auch nicht dafür interessiert. Also als dann das Interesse kam, war das natürlich dann das Mittel, sage ich mal, um Zeit miteinander zu verbringen. Wir sind ja auch durchaus mal Bundesliga oder Europapokal haben wir uns betrachtet, dass ich mal so die große, weite Welt des Fußballs auch mal mitkriege. Und habe dann ja irgendwann war mal, glaube ich, mal Pokalspiel FCK gegen VfL Bochum und ich saß dann da. Und,
das weiß ich gar nicht,
das ja, Spiel. Ich weiß, da saß ich da und habe dann irgendwie während dem Spiel gemerkt, oh, ich glaube, das interessiert mich nicht mehr, dieser professionelle Fußball. Ich habe da irgendwie jetzt gar kein Interesse mehr an dem Spiel. Und ich glaube, das war auch das letzte Mal. Irgendwann war man, glaube ich, noch einmal.
Ja, also wir waren bestimmt vor 15 Jahren das letzte Mal zusammen auf einem höherklassigen Spiel, sage ich mal. weil Formatia hat einfach Vorrang da. Auch der ganze Aufwand, den man heute treiben müsste, um jetzt in Kaiserslautern oder wo auch immer ein Spiel zu gucken, das wäre mir viel zu groß. Und hier ist man halt nah dran in Worms. Man kennt die Spieler teilweise persönlich, hat ganz guten Kontakt. Man kennt fast jeden, der immer da ist von den Zuschauern. Und ja, man meckert auch mal gemeinschaftlich oder weist jemanden zurecht, der sich vielleicht nicht richtig benimmt. Und das wird danach nicht böse genommen oder sonst was. Also das finde ich eigentlich ganz angenehm.
Aber Helmut, sag doch mal, auch dein Verhältnis zu Christian durch den Fußball, ist es enger geworden? Habt ihr einfach einen besseren Draht vielleicht?
Ja gut, wir haben ja nie irgendwie negative Schwingungen.
Nein, das wollte ich auch nicht unterstellen.
Durch die Wohnsituation, bei uns sehen wir uns fast jeden Tag, das ist überhaupt kein Problem. Und ja gut, bei Auswärtsspielen, er ist dann sehr ruhig, sag ich mal, und ich war gewöhnlich. Und er hat dann mit dem Handy noch die nächsten Informationen, wer ist verletzt, wer spielt, welche Taktik und so weiter und so fort. Das klärt er vorher noch ab. Eigentlich wird im Auto fast gar nicht gesprochen, weil einfach die Konzentration auf das Spiel bei ihm sehr hoch ist. Also das nicht so, dass wir da jetzt stundenlang labern, sondern da wird gefahren und er hat jetzt im Kopf, wie bringe ich das rüber, wer spielt nicht. Das ist so entscheidend.
Christian ist ja insofern auch ein Sonderfall, weil er ja im Grunde jedes Spiel entweder als Kommentator oder am Ticker oder beides gleichzeitig macht. Insofern kannst du die Spiele trotzdem genießen, Christian, trotz der Verantwortung, die du für die Öffentlichkeitsarbeit hast?
Also ich sag mal, ich trauere durchaus ein wenig der Zeit nach, wo ich einfach nur ins Stadion gegangen bin, habe mir das Spiel betrachtet, habe mich aufregen können oder freuen können und bin wieder heimgefahren. Jetzt ist ja schon viel Vorbereitung auch dabei immer und auch währenddessen. Aber ich krieg alles immer noch so gut mit, dass ich mich daran erfreuen kann. Ich denke immer an die Leute, die an der Kasse sitzen oder in der Bratwurstbude, die dann große Teile des Spiels nicht mitbekommen. Da denke ich immer, boah, das könnte ich jetzt wirklich gar nicht. Aber nee, es geht noch. Ich habe jetzt vor allem auch einen anderen Zugang zum Spiel wie früher als reiner Fan. Bin ja jetzt auch dann noch dichter dran. Und es ist jetzt eine andere Art, Fußball zu gucken, aber immer noch eine schöne Art.
Und es ändert sich vielleicht auch eines Tages, hoffentlich nicht bald, hoffentlich bist du noch lang in deinem Amt und so aktiv, Christian. Man streitet auch beim Fußball, das gehört dazu. Kevin, gab es auch Momente, dass du und dein Vater so völlig fundamental anderer Meinung wart, was Personal anbetrifft, was bestimmte Trainerentscheidungen, also dass man gespürt hat, das ist nicht nur ein kleiner Dissens, sondern du willst jemanden weghaben, dein Vater ist ganz überzeugt.
Nee, bei der Formatia tatsächlich nicht, da sind wir uns eigentlich, ich würde sagen, in 99% der Fälle relativ deckungsgleich. Da gibt's eigentlich wirklich selten fundamental Dissens. Also da haben wir meistens dieselbe Meinung pro und contra eines Spielers. Also da haben wir meistens dieselben Lieblinge und vielleicht meistens auch dieselben, wo man mal sagt, okay, ja, der darf dann nächste Woche auch gerne mal von der Bank Platz nehmen. Da gibt's selten abweichende Meinung, ja.
Helmut, denkst du manchmal, also Christian muss sich zwangsläufig auch als Vorstandsmitglied diplomatischer verhalten in seinem Auftreten, in seiner Kommunikation. Denkst du manchmal, Mensch Christian, jetzt sei doch mal ein bisschen wütender, sei mal ein bisschen sauer, weil es heute so schlecht lief, aber er sich dann doch zurückhält?
Naja, also das weiß ich schon, warum er sich so verhalten muss, mehr oder weniger neutral. Ich kann mich mal nicht unbedingt jetzt auf Vorstandsebene mal an eine Situation erinnern. Er hat ja bevor er noch nicht vorstandsmäßig unterwegs war, hat er ja schon Berichte geschrieben von Auswärtsspielen. Und da hat er mal beim Auswärtsspiel, ich glaube, wir haben in München-Gladbach gespielt, den Torwart Müller damals kritisiert. Er hat gesagt, der fiel beim Gegentor wie eine Bahnschranke. Und das war jetzt nicht irgendwo diplomatisch ausgedrückt. Und der Torwart Müller hat sich dann auch bei ihm ganz offiziell beschwert. Und da habe ich gesagt, also du musst dann bei deiner Spielberichte doch, sagen wir mal, etwas neutraler die Leistung des Spielers, der ja schließlich für unseren Verein spielt, bewerten, und man muss den nicht runtermachen. Also das ist das Einzige, wo ich sage, da bleib mal ein bisschen neutral oder...
Das ist ja das Gegenteil von dem, was ich erwartet hätte. Ja.
Ich kann mich noch erinnern, ja, der Thorsten Müller kam beim nächsten Heimspiel dann vor dem Spiel auf mich zu, da sind wir gemeinsam reingelaufen und gesagt, hier... Was du da geschrieben hast, ne? Hier, Bahnschranke, nicht gut. Ja, okay.
Und, aber es treffend.
Gab, ja, es gab auch einmal den Fall, es gab ein einziges Mal den Fall, dass mir dann gesagt wurde, ich muss den Spielbericht von der Homepage nehmen. Und zwar, das war unter Bernhard Trares. Und zwar Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen. Und der Michael Anicic hat in der 90. Minute, glaube ich, Freistoß zum 1:0 verwandelt. Und ich hatte im Bericht das halt dann so dargestellt, ja, so sinngemäß, dass der Anicic halt das ganze Spiel über jetzt nicht zu sehen gewesen ist, aber dann, wenn es drauf ankommt, dann hat man seine Klasse, hat er seine Klasse nochmal gezeigt, und das hatte Bernhard Trares so gefuchst, dass ich es gewagt habe, den zu kritisieren, den Anicic, dass es hieß, ich muss den Artikel runternehmen von der Homepage. Ich glaube, das habe ich dann auch mal gemacht, 2 Wochen später, und
Hast du ihn wieder online gestellt.
Später habe ich ihn wieder online gemacht.
Naja, aber es war offenbar eine ganz treffende Beschreibung, oder Kevin?
Also ich will nicht sagen, dass der Anicic oft abgetaucht ist, aber weil er ist, also in meiner Erinnerung ist er vor allen Dingen durch leichtes Fallen und starke Freistöße in der Kombination aufgefallen. Also das war, man hat immer gewusst, so irgendwie so rund 20 Meter vorm Tor, jetzt wird er gleich fallen und er wird auch den anschließenden Freistoß wahrscheinlich ausführen. Und er war und auch in
Treffen,
ich genau. Wollte gerade sagen, und ja. Der war auch in 9 von 10 Fällen brandgefährlich, ja.
Also ich würde behaupten, es war einer der besten, technisch besten Spieler, die ich eigentlich bei Wormatze gesehen habe. Also das muss man schon anerkennen.
Das war damals auch ein Riesenunterschied, wie der gekommen ist. Der hat die ganze Mannschaft wirklich gefühlt eine Klasse besser gemacht. Ja.
Ja, lass uns über die Vergangenheit noch sprechen, Helmut. Die ein oder andere Anekdote, ihr habt schon erwähnt, Helmut, dein Vater war Vorstandsmitglied der Wormatia. Was hast du da so mitbekommen, auch was Spieler anbetrifft?
Ja, also ich habe festgestellt, dass in der Festschrift für die 1968 sind Fotos drin vom damaligen Vorstand, und dann war er im Vertragsspielerausschuss, so nennt sich das. Der erste Vorsitzende des Ausschusses war der Fritz Fries. Und 71 ist der Fritz Fries scheinbar dann zurückgetreten, und mein Vater hat praktisch den Vorsitz übernommen und hatte dann eine Funktion, würde man heute sagen, sportlicher Leiter oder wie auch immer. Und dadurch hat er natürlich auch Spieler beobachtet, Vertragsverhandlungen geführt, und er hat mich das ein oder andere Mal schon mitgenommen. Und ich kann mich erinnern, bei der Verpflichtung von Gerd Dier, der damals beim FC Saarbrücken so einen Amateurvertrag hatte und ab und zu mal gespielt hat in der ersten Mannschaft. Und der hat für das Saarland im Amateur-Länderpokal gespielt gegen Baden-Württemberg im Altenweg in Waldhof, im Waldhofstadion. Und da haben wir den uns angeguckt. Und der hatte tatsächlich an Saarland 1:0 gewonnen. Gerdi hat das Tor geschossen. Und ich kann mich erinnern, dass wir im Anschluss dann Wochen später in Auersmacher in der Dorfkneipe vom Vater von Gerd Dier saßen. Die hatten eine Metzgerei und ja, so eine klassische Dorfkneipe. Und dann wurden da die Verträge klargemacht. Und ich habe mit dem Gerd Dier noch jahrelang immer Kontakt gehabt, wenn wir uns gesehen haben. Der wusste das noch genau. Da war ich 12, 13 Jahre alt. Oder damals war es ja so, dass Spieler, die von außerhalb kamen, nicht gleich eine Wohnung hatten. Und ich kann mich erinnern, wir haben Hans-Jürgen Frommann vom Ubertaler Sportverein 1968 verpflichtet. Der kam mit seiner Frau, hatte aber noch keine Wohnung. Und da habe ich zu Hause mein Kinderzimmer räumen müssen. Und die Familie Frommann hat 2 Wochen bei uns gewohnt. Und ich bin dann ins Dachgeschoss bei uns. Und mein Vater war damals auch Unternehmer, beziehungsweise hat eine Firma, Eisenwarenfirma. Und ja gut, das Wort Sponsoring will ich jetzt so nicht in den Mund nehmen. Es gab ja nicht das Sponsoring im klassischen Sinne oder Trikotwerbung. Aber die Geschäftsleute damals in Worms, die fast alle auch im Vorstand irgendwie waren, haben da schon aus ihrer Privatschatulle mehr oder weniger das eine oder andere dazu getan. Und durch die Firma meines Vaters hatte er die Möglichkeit, auch Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Und ich habe mal durchgeguckt. Wir haben aus dem Wormatia-Kosmos in der Zeit 7 bis 8 Spieler waren da beschäftigt. Und sagen wir mal, die Firma hatte maximal mal 30 Mitarbeiter oder in so einer Größenordnung. Und zum Hans-Jürgen Frommer noch mal zu sagen, der hatte auch in der Firma meines Vaters gearbeitet. Und er hat für ihn extra in Worms, in der Ecke Gaustraße, Mainzer Straße, da ist heute Volentin-Glaserei drin. Der hat da eine Niederlassung, wie auch immer, gehabt, die Firma, mit Haushaltswaren und Tapeten und Elektrogeräte. Und da war der Jürgen Frommann, war da Art Geschäftsführer. Also er hat dann für Arbeitsplätze schon gesorgt. Auch Slavko Stojanovic haben wir sogar familiär einen gute Draht gehabt. Ich war bei denen zu Hause als Kind. Und Slavko Stojanovic hat auch in der Firma meines Vaters gearbeitet, war das Mädchen für alles, war Fahrer, Schreiner. Und ich kann mich erinnern, gab Vorgänger von Flutlicht beim Südwestfunk. Und da gab es immer einen Spieler des Monats. Und Stojanovic hat mal irgendein gutes Spiel gemacht. Und war gegen FC Saarbrücke, hat er mal einen Elfmeter links in der Ecke rausgeholt und rechts dann den Nachschuss gefuscht. Und also sensationell. Und Südwestfunk hat dann Fernsehaufnahmen gemacht mit dem Stojanovic. Und da war der Fritz Damko. Ich weiß nicht, ob dir das als Reporter noch ein Begriff ist. Das war der Sportreporter im Südwesten. FCK-lastig ohne Ende. Aber ab und zu kam auch die Wormatia mal vor. Und da hat das Team vom Südwestfunk unter Fritz Danko bei uns zu Hause gedreht. Und damals hatte ja jedes Haus in den 70er Jahren eine Kellerbar gebraucht. Und der Slavko Stojanovic hat uns den Holzausbau gemacht als Mitarbeiter der Firma. Und ich weiß noch, dass ein Kollege, das war, glaube ich, einer von der Handbandabteilung, der hat auch bei uns gearbeitet, der musste dann den Satz sagen: Stojan, komm rauf, mach Feierabend. Und das war dann eine Sache, die war einen halben Tag bei uns. Du kennst es ja vom Fernsehen, um so eine Szene zu drehen. Und das sind so Erinnerungen, die ich habe. Ne? Also das, oder was haben wir noch? Vor Jahren habe ich mal einen Anruf gehabt. Und da war ein Bernd Laube, der ja auch noch aus Zweitliga-Zeiten oder aus den 80er Jahren bekannt ist, am Telefon. Und der hat irgendwie noch gar nicht begriffen, dass es Christian Bub gar nicht mehr gibt. Mein Vater war schon längst verstorben. Und er hatte dann mal sich über Wormatia unterhalten und die damalige Zeit, wie toll das war. Ich vermute, er hat danach gefragt, wer Trainer ist und so weiter. Ich vermute, dass er irgendwie eine Beschäftigung gesucht hat oder wie auch immer. Damals war Dirk Anders Trainer und er war auch relativ erfolgreich. Da haben wir so unterhalten und dann sagt er: Kann man feststellen, wie viel Tore ich überhaupt für die Wormatia geschossen habe. Und das war damals, hatte man das Archiv noch gar nicht so oder beziehungsweise gar nicht. Ich habe das dem Christian gesagt und er hat es dann irgendwo rausgefunden.
Naja, wenn es einer weiß, ja, dann der Christian, ist ja klar.
Naja, hat es dann damals aufgebaut, also mit dem Hintergrund, dass man doch vielleicht mal irgendwo was nachschlagen müsste. Das sind so Beziehungen oder Gründe, die wir hatten, auch die Verpflichtung von Harald Brahner, das habe ich gar nicht gewusst, war meinem Vater zu verdanken. Der Harald Brahner hat mich vor Jahren mal angesprochen, weil er auch nicht Christian Bub, jetzt der Junior und mit dem Senior, das hat er nicht mehr zusammengebracht, er hat ihn gekannt. Und dann hat er mir erzählt, dass der damals entscheidend war für die Vertragsunterschrift bei Wormatia Worms. Also gibt da mit Sicherheit noch mehr Beispiele, die man bei Gelegenheit wieder einfallen.
Ja, würde. Gern. Also deswegen haben wir den Podcast ins Leben gerufen. Ja. Also da sind so viele spannende Aspekte. Kevin, für welchen Spieler würdest du dein Zimmer räumen? Wer müsste da kommen?
Boah, Das ist eine gute Frage. Für die Wamatia jetzt?
Ja, jetzt aktuell.
Das ist schwierig. Jetzt wisst du mich eiskalt. Ja. Die, alle, die mir spontan einfallen würden, fallen mir genug Gründe ein, warum doch nicht. Ja, vielleicht eine junge Reinkarnation von Jean-Yves Voto. Das sofort, ja.
Ja, das war ein absoluter Profi, das muss man schon sagen. Ja, ja.
Dieser Bericht vom Südwestrundfunk oder Südwestfunk damals, vielleicht kriegen wir den organisiert.
Also das müsste 1968, so schätze ich mal, 67, 68, Fritz Danko, das war damals ein Kultreporter im Südwesten. Also
ja.
Du bist wahrscheinlich noch das ein oder andere Jahr zu jung, um den zu kennen, aber der war im Südwesten, also ist 88 verstorben, kann man auch im Internet recherchieren, was der alles gemacht hat, vielleicht besteht die Möglichkeit. Ich weiß auch nicht, wie die Sendung damals hieß. Es war eine Vorgängersendung von Sport im Südwesten oder irgend sowas.
Ich hatte schon rausrecherchiert. Ich glaube, ich habe dir schon sogar den Monat nennen können,
wann das
war.
Ja,
ja, ja. Ja, es war ein Zeitungsartikel, habe ich im Archiv, wo darauf hingewiesen wurde. Ja.
Also, das, ist Wahnsinn. Das sollte unser Anspruch sein, bei Gelegenheit diesen Beitrag zu sehen, dieses Opus Magnum, was da bei euch im Keller entstanden ist. Also deswegen sprechen wir drüber. Ich weiß auch und habe gehört, der Name Rudi Kargus, zu dem habt ihr auch besondere Verbindungen und ihr habt ein bisschen was damit erlebt. Erzählt doch mal.
Na gut, ich habe den Rudi Kargus damals kennengelernt. Er war A-Jugendspieler und in der ersten Saison, wo mein Vater da ein bisschen im Vorstand unterwegs war, hat er auch gespielt, die ersten 10 oder 12 Spiele. Und er hat damals bei der AOK eine Ausbildung gemacht und ist anscheinend während der Ausbildung oder bei einem Lehrgang, wo er angeblich war, vom HSV angesprochen worden und hat dann beim HSV auch unterschrieben. Das Witzige war, ich wurde vom damaligen, ich weiß nicht, Platzwart oft für Rudi Kargus gehalten, aber nicht wegen meines Aussehens oder wegen meiner Körpergröße, sondern wir hatten die gleiche klassische 70er-Jahre-Frisur. Und das hat mich dann irgendwie, der Rudi Kargus war immer in meinem Hinterkopf. Ich habe den ja dann die Karriere verfolgt. Und meine Berufswahl ist mehr oder weniger auf Rudi Kargus zurückzuführen, weil er war bei der AOK in Worms, hat er seine Ausbildung gemacht. Und wie es bei mir mal so weit war, denke ich, ach, das ist spannend, was der gemacht hat. Und da kommt man auf Lehrgänge. Und ich habe dann bei der DAK, bei der Konkurrenz, dann meinen Ausbildungsplatz gekriegt. Also indirekt hat Rudi Kargus meine berufliche Entwicklung praktisch beeinflusst.
Also Rudi Kargus sicherlich einer der bekanntesten Wormatia-Spieler in den vergangenen Jahrzehnten. Aber da gab es auch mal Missstimmungen und Ärger. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich kann ja mal erwähnen, weil wir haben das Originalschreiben von damals noch. Ich kann ja mal vorlesen.
Hat wahrscheinlich Christian Bub unterzeichnet, ne?
Oder? Muss ich mal gucken. Ohne Unterschrift.
Also der HSV hat versucht, ihn zu verpflichten, aber es gab dann Ärger mit der Wormatia.
Also es gab Schreiben von 25. November 1970 und da haben sie geschrieben an den DFB, hat die Wormatia an den DFB geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie bereits durch die Presse erfahren haben und wie Ihnen auch unser Spielausschussvorsitzender Herr Bub bei einem Ferngespräch mitgeteilt hat, ist unser Spieler Rudi Kargus aus unserem Verein ausgetreten und dem Hamburger Sportverein beigetreten. Und da schreiben sie, für die Zeit vom 9. bis 14. November meldete sich der Spieler wegen eines Lehrgangs der AOK Worms bei uns ab. Am 14.11. erhielten wir dann einen Einschreibebrief des Spielers Kargus vom Vortag, in dem Kargus seinen Austritt aus unserem Verein mitteilte. Nachforschungen ergaben, dass Kargus nicht an dem Lehrgang der AOK teilgenommen hatte, sondern sich in Hamburg aufhielt. Ja, das war dann der Punkt. Dann gab es diverse Verhandlungen. Man hat aber darauf bestanden, dass der Rudi Kargus bitte noch bis zum Saisonende da bleibt und er keine Freigabe kriegt. Und so wie ich das dann auch gesehen habe, hat er dann ab dem Zeitpunkt kein Spiel mehr gemacht für die Wormatia. Vermutlich ist er dann schon zum HSV gegangen, hat da halt mittrainiert und hatte keine Freigabe. Also das war dann ganz interessant, dass in unserem Archiv dieses Schreiben dann aufgetaucht ist.
Naja gut, das ist ein Notizbuch, das mein Vater dann handschriftlich geführt hat und da sind so verschiedene Spangerl drin und haben auch dieses Schreiben gefunden. Also es ist ein unerschöpflicher Schatz, muss ich ehrlich sagen. Da stehen Zahlen drin, Prämienverhandlungen, Prämie von 80 D-Mark für die erste Pokalrunde und in der Richtung. Also da kann man vieles rauslesen, muss ich sagen. Ne?
Also Christian hatte es auch bei einer der vergangenen Folgen dabei. War ja, das dieses genau. Buch, Christian?
Ja, da ist mehrere Unterlagen sind da drin noch. Genau.
Also da hat der Rudi Kargus wahrscheinlich gedacht, es kommt eh nicht raus, aber kam doch raus, noch vor Social Media, heute wahrscheinlich undenkbar, aber natürlich faszinierend, dass sich Spieler wegstreiken oder zu anderen Vereinen wollen. Kevin, das kennen wir auch ja immer noch zu Genüge, oder?
Ja gut, ist ja, ich würde fast sagen, im Profifußball heute gang und gäbe. Jetzt allein in der Wechselperiode hatte man das ja mit Alexander Isak, der dann für 150 Millionen, glaube ich, zu Liverpool ist und dort, glaube ich, noch kein Tor geschossen hat. Ja, hat sich durchgesetzt, sagen wir es mal so.
Also war Marzia eine wichtige Stütze, eine Familientradition für viele, was natürlich auch Folgen hat. Also zwangsläufig gibt es Geburtstage, die auf Marzia-Spiele fallen. Und Christian hat sogar eine Hochzeit mal, seine Hochzeit gefeiert, als die Marzia gegen den Waldhof gespielt hat. Wie kam es denn dazu?
Ja gut, ich sag mal, der Termin der Hochzeit, der stand natürlich schon bevor der Spielplan rauskam, sonst hätte ich das nicht niemals an einem Heimspieltag gemacht. Also die Heimspieltage sind mir heilig, da muss alles dran ausgerichtet sein, Urlaube, Geburtstagsbesuche, dass ich dann sage, oh, da können wir erst später hin. Das kommt durchaus vor, also zumindest bei den Heimspielen will ich immer vor Ort sein, auswärts. Ich sag mal, mit der Entfernung des Auswärtsspiels nimmt meine Bereitschaft zu, es doch ausfallen zu lassen, wenn irgendwas anderes Wichtiges kommt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich die Aufstiegsfeier verpasst habe, nach dem Wiederaufstieg in die Regionalliga, nachdem wir 3-0 in Gonsenheim gewonnen haben. Aber mein Schwiegervater hatte Geburtstag an dem Tag und musste ich dann dorthin und habe die Feierlichkeiten verpasst. Das ärgert mich heute noch immer ein bisschen.
Ja, ich habe dich aber gut vertreten, dadurch war dann längere Zeit anwesend.
An diesem besagten Spiel hatte ich auch, im Zustand geistiger Umnachtung vorher Mallorca-Flüge gebucht, um dann festzustellen, dass das Aufstiegsspiel stattfindet, als mutmaßliches Aufstiegsspiel in Mainz. Und dann habe ich einen Flug auch verfallen lassen, um dann 3 Tage später Daniel Kaspar und Co. auf Mallorca zu treffen. Kevin, du hattest doch auch kürzlich einen Urlaub etwas nach hinten geschoben?
Ja, genau. Also es war ähnlich wie bei Christian auch. Wenn man Urlaub bucht, bevor der Spielplan raus ist, läuft man halt immer Gefahr, sich zu ärgern. Und das war tatsächlich so. Wir hatten Wellnessurlaub in Tirol gebucht zum Heimspiel gegen die TuS Koblenz jetzt. Und je näher das Spiel rückte, desto mehr war ich mir bewusst, oh Mist, da verpasst du einen richtigen Klopper. Und hab dann mal vorsichtig, ohne meine Frau damit ins Boot zu holen, beim Hotel die Bereitschaft abgeklopft, wenn wir einfach 1-2 Tage später anreisen, ob das ein Problem wäre. Die haben gesagt, nee, es ist kein Problem, sagen Sie uns einfach Bescheid. Hab dann meine Frau so langsam schon drauf vorbereitet und hab gesagt, oh, du sonntags dahin fahren, wäre doch eigentlich viel besser, da sind die Autobahnen leerer und so weiter. Und als ich dann da so das Gefühl hatte, da kommt nicht mehr viel Einwand, dann habe ich gesagt, ich habe das schon mit dem Hotel geklärt, das passt alles. Und ganz zufällig kann ich dann samstags auch aufs Wormatia spielen. Spätestens da war dann auch klar, warum ich davor gearbeitet hatte.
Sehr gute Vorbereitung.
Ja. Ähnliches hab ich auch schon gemacht. Ich habe gerade auch, wir fahren einen Tag, 2 Tage früher aus dem Urlaub nach Hause. Da ist Sonntag, kein Verkehr. Aber im Hinterkopf hatte ich das Spiel, wenn wir jetzt zeitig fahren, kann man das Spiel noch gucken. Und meine Frau hat es irgendwann mal gemerkt unterwegs, dass ich da relativ flott unterwegs war. Das ist halt so.
Also da kennt jeder die ein oder andere Geschichte und hoffentlich lohnt es sich, ne, wenn man sich die große Mühe macht, Dinge zu verschieben. Das ist aber leider nicht immer der Fall, aber dieses Risiko geht man dann ein. Was denkt ihr, ist es heutzutage schwieriger, die Leidenschaft für einen Fünftligisten auch in der Familie weiterzugeben? Ich kann mir vorstellen, zu Zweitliga-Zeiten mit besonderen Gegnern, mit ein paar tausend Leuten im Stadion, da ist wahrscheinlich die Hürde doch ein bisschen einfacher, oder?
Ja gut, es ist schon schwierig. Also wir wohnen ja in Monsheim und Monsheim ist eine FCK-Hochburg, muss man ehrlich sagen. Also es ist leider so, ich kenne wesentlich mehr, die regelmäßig zum FCK fahren wie jetzt. Wobei es eine kleine Gruppe gibt, ach Junge, es macht mir Spaß, die ich schon im Jugendbereich in Monsheim kicken sehe. Die fahren mit 4-5 Mann schon immer jetzt bei den Subs mit und so weiter. Also das macht mir schon Freude, aber überwiegend sucht man den Eventfußball bei den jungen Leuten heute. Und es ist leider so. Also Oberliga ist vielleicht für viele gar nicht interessant, das stimmt schon. Wobei der Zusammenhalt, also ich finde das schön, wenn die Jungs da, egal ob es am Mittwoch jetzt in Pirmasens war es ja, das Spiel, und da sind doch etliche mitgefahren, obwohl mir war das dann damals doch zu schwierig. Also das war, aber mich freut es, wenn immer viel mitfahren, das ist klar.
Ja, die persönliche Ansprache, das über Familien, über Väter, aber auch über Freunde, das macht viel aus. Ja, geh doch mit ins Stadion und im Idealfall ist es ein gutes Spiel und dadurch zu transportieren und langsam so ein Fan-Dasein aufzubauen, das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Ein Spieltagsplakat ist wichtig, aber persönliche Ansprache macht wahrscheinlich auch viel aus.
Ja, die Diskussion mit Spieltagsplakat, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es nicht entscheidend, dass man Plakate raushängt. Heute die ganzen Medien und so weiter sind ja ganz anders wie vor 30, 40 Jahren. Also das sehe ich nicht so, weil viele sagen, man müsste mehr Plakate, mehr Werbung machen. Aber wer Wormatia im Blut hat oder sich interessiert, der kriegt das auf einen anderen Weg mit.
Aber gleichzeitig, Sichtbarkeit ist doch auch ein Faktor.
Ja, das würde ich
auch in der Öffentlichkeit, Christian, ne, wahrzunehmen, da ist ein Spiel und das auch immer wieder erinnert zu werden.
Ja, also was das angeht, so fürs Gefühl ist es schon gut. Es gab ja vor Jahren, hatte unsere Frauenmannschaft mal so eine Aktion gemeinsam mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Worms. Ich glaube, da ging es gegen Gewalt. Und da gab es auch eine große Plakatserie, sag ich mal. Und das kam schon gut an, ne? Dass die Wormatia mal wieder präsent ist. Ne? Also so grundsätzlich ist das schon was. Ja? Also gibt ja auch noch Plakate, die hängen jetzt halt hauptsächlich in Geschäften, weil ich sag mal die großen Billboards hier mit 3x4 Meter, ich glaube, da ist der Kosten-Nutzen-Faktor dann auch nicht mehr so ganz gegeben für ein Oberliga-Heimspiel. Ja, aber so grundsätzlich, ich sag mal, unsere Fanszene übernimmt das ganze Jahr in dem an vielen Stellen mit Aufklebern signalisiert wird, dass wir hier in Worms sind.
Ja.
Also Wormatia als Familiensache, das ist individuell ein schönes Erlebnis, aber auf anderer Ebene, Kevin, auch unverzichtbar für die Zukunft des Vereins, dass es Menschen gibt, die die Leidenschaft auch weitertragen.
Ja, ich glaube, dass das für den Verein, so wie er heute ist und gelebt wird, und all das, was ihn auch ausmacht, das ist essentiell. Ne? Also ich glaube, dass man das Feuer da einfach weitergibt, sei es an die nächste Generation, sei es an Bekannte, an Freunde, wie auch immer. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Und dass die Wormatia weiterhin Fans hat, die begeisterungsfähig sind und da auch wiederum Dritte mit anstecken. Ne? Ich glaube, das ist der größte Hebel, das sage ich auch immer wieder. Ich glaube, Werbung, Social Media und so weiter, alles schön und gut. Ich glaube auch, dass die Sichtbarkeit wichtig ist, aber ich glaube, wenn jeder so dieses persönliche Feuer, was er in sich trägt für den Verein, an jemanden weitergibt, wo es vielleicht bisher nur so ein bisschen lodert, dann kann man, glaube ich, dieses ganze Gerüst und die ganze Basis, was den Verein ja besonders macht für Oberliga-Verhältnisse, auch einfach erhalten. Ne? Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Gerade zum Thema Livestream, der ja zwiespältig gesehen wird, bringt das Zuschauer, hält das Zuschauer vom Besuch des Stadions unbedingt ab. Also ich habe den Eindruck, ich kenne aus meinem Bekanntenkreis viele, die seit das ist, sich mal interessieren, das erste Mal wieder, ab und zu mal reingucken. Und ich habe jetzt schon ein, zweimal Leute, die schon ewig in meinem Stadion waren, animieren können. Die sitzen jetzt bei mir auf der Tribüne nebendran und gucken das mal an. Und ich glaube, dass man da eher Interesse weckt, wie das man sagt, mehr verliert Zuschauer. Also das muss man vielleicht mal beobachten, aber ich glaube schon, dass es positiv für den Zuschauerzuspruch wird.
Das würde ich unterstreichen, sehe ich auch so, ja. Absolut.
Also dieses Thema Livestream können wir auch noch in einer anderen Folge vertiefen. Sehr spannend, sehr wichtig. Klar, also wenn es mal heftig regnet, dann gibt es bestimmt den einen oder anderen, der daheim bleibt. Aber so unterm Strich, was Wahrnehmung anbetrifft, was du auch schilderst, Helmut, dass Leute sich auch mal wieder aufraffen, ins Stadion zu gehen, das macht wahrscheinlich einiges aus. Wir hören immer wieder den Begriff auch der Wormatia-Familie, ohne genetische Verwandtschaft sozusagen. Christian, wie stark ist diese Familie? Hält sie zusammen, wenn es drauf ankommt?
Also ich würde sagen, die Wormatia-Familie ist im Prinzip so wie jede andere Familie auch. Da gibt es dann, ich sag mal, die entfernteren Verwandten, die man einmal im Jahr auf dem 90. Geburtstag von der Oma wieder sieht. Und dann gibt's die, die immer da sind und anpacken und helfen. Ja, also es gibt ganz viele Beziehungsarten in der Wormatia-Familie. Und ich denke, das kann man durchaus vergleichen.
Kevin, wie nimmst du es wahr? Also was mich immer wieder beeindruckt, beispielsweise, wenn die Fans Aktionen auf die Beine stellen, DKMS, Typisierung, Spendenaktionen, das wird gelebt. Das ist Zivilcourage, das ist Engagement, auch langfristig.
Absolut, ne? Das ist ja auch das, was ich eben meinte. Das ist auch so der Kit, der das Ganze ein bisschen zusammenhält, ne? Und was das Ganze natürlich auch auszeichnet, ne? Wenn die Leute gebraucht werden, sind sie auch da in aller Regel. Und ich meine, wir haben das Thema ja schon öfters auch gehabt, Thema Zuschauer und so weiter. Klar, so die Makroebene ist immer, es könnte mehr sein und zwischendurch hätte die Mannschaft auch wieder mehr verdient gehabt. Aber unterm Strich ist das immer ein Meckern auf ganz hohem Niveau, wenn ich überlege, dass wir einen stabilen Zuschauerschnitt von um die 800 haben in der mittlerweile fünften Liga, wo es, glaube ich, 250 Oberligisten deutschlandweit gibt, sind wir da, glaube ich, in den Top 10. Ne? Also das zeigt ja schon auch, dass da ein gewisses Fundament und ein gewisser Zusammenhalt ist. Und ich erlebe auch die Fanschaft relativ, ja, obwohl sie doch von den Charakteristiken eher so heterogen ist, aber doch sehr homogen und nicht zerstritten, das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Ne? Also das kann man schon, glaube ich, auch sagen, dass da oft an einem Strang auch gezogen wird.
Ja, interessant natürlich auch die Frage, Christian, als Archivar, welche berühmten Vater-Sohn-Kombinationen findet man denn im Spielerarchiv?
Ja, ich habe mal ein bisschen durchgeguckt und bin mal auf mindestens 13 gestoßen, also wo ich zumindest mal nachvollziehen konnte, jawohl, die sind tatsächlich Vater-Sohn. Und es ist ganz, ganz unterschiedlich und wirklich interessant und Besonderheiten dabei. Also wenn ich jetzt mal schaue, das älteste Beispiel ist Adam Atlant Kiefer und sein Sohn Adam Kiefer, auch Adam. Der Atlant hat von 1920 bis 1943 mit kurzer Unterbrechung bei der Wormatia gespielt, insgesamt mindestens 135 Spiele. Und der Sohn dann halt im Zweiten Weltkrieg, 29 Spiele, 16 Tore. Und da gab es die Besonderheit, dass die dann 1942 dann tatsächlich auch gemeinsam auf dem Platz standen. Also da war der Vater dann schon über 40 und der Sohn halt 19 oder so. Und ja, es war damals eine Phase, wo halt sehr, sehr viele AHA-Spieler und Jugendspieler die Mannschaft gestellt haben im Zweiten Weltkrieg. Und das dürfte das einzige Vater-Sohn-Paar sein, das zusammen mal gespielt hat. Dann haben wir natürlich auch noch Besonderheit, der Richard Seert, der in den 50ern fast 200 Spiele gemacht hat, 76 Tore und dessen Sohn, ihr wisst's, der Harry, unser ehemaliger Vereinswirt. Also die Variante gibt's auch. Dann haben wir natürlich andere Varianten wie Lutz Hoffmann, der in den 80ern Spieler war, später dann 2-1, 2-2, dann auch Trainer. Und sein Sohn Miles Hoffmann, der bei uns in die Jugend gespielt hat, in der U21, ist jetzt beim TSVK Odernheim. Dann haben wir noch eine andere Trainervariante, der Holger Heidenmann und der Marc Heidenmann. Holger Heidenmann, Trainer der U21 in der Saison 2011-2012, hat aber auch als Notermann war dreimal gespielt. Sein Sohn 5 Jahre lang bei der U21 gespielt und ist jetzt Trainer bei Mainz 05 im Nachwuchsbereich. Dann haben wir natürlich auch den Fritz Bergemann-Gorski, früher auch im Vorstand bei uns, dessen Sohn im Prinzip jahrelang auf der Haupttribüne vor mir immer rumgelaufen ist und hat dann nach Bratwurstgeld gefragt. Ja, und dann später kam er dann plötzlich als Co-Trainer vom VfB Stuttgart 2 wieder zurück ins Wormatia-Stadion. Das war dann auch sehr, sehr interessant. Dann haben wir natürlich den Thorsten Müller, den ich vorhin ja schon mal erwähnt hatte.
Oh ja, mit dem es ein bisschen Ärger gab.
Genau. Ja, hat der Sohn Dominik hat auch in der U21 gespielt. Interessanterweise erst als Torwart, dann war er verletzt und später raus bei anderen Vereinen hat er dann im Feld gespielt. Die Variante gibt es auch. Und dann habe ich auch ein Pärchen gefunden, und zwar 3 Generationen Wormatia. Der Vater oder Opa, je nachdem wie man sieht, 338 Spiele gemacht, von 48 bis 62, Deutsche Meisterschaft 1955. Der Sohn war mit dabei beim Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga und der Enkel ist mit der 1B in die Landesliga aufgestiegen. So, Vater, weißt du, welche Familie es da geht?
Das müsste die Familie Vogt gewesen sein.
Nein, es ist die Familie Löb.
Oh.
Der Horst Löb.
Helmut, Mensch.
Horst Löb.
Das weiß man doch, oder, Kevin?
Rolf Löb und Christian Löb. Ja. Genau, die Familie Löb, Horst, Rolf und Christian. Drei Generationen, alle um AZ-Trikot getragen.
Ja, ich habe dann zwei davon habe ich sogar noch live spielen sehen. Ja, stimmt.
Wahnsinn. Also das sind die Momente, über die wir sprechen und auch selbst mit dem Vater auf dem Platz zu stehen. Also das ist von vielen Fußballern sicher auch ein Traum. Und dann für die Wormatia, was gibt's Besseres? Wir reden jetzt schon einige Zeit und viele Fans warten sicher sehnsüchtig auf unsere Rubrik. Was macht eigentlich... Kevin, ich kann es auch kaum erwarten. Um wen handelt es sich heute?
Ja, niemand geringeren als Dieter Schroth. Ja, wir haben uns ja bewusst für in der Kategorie für Spieler entschieden, die quasi nach ihrer Wormatia Vita nochmal auf ja anderweitige Art und Weise berühmt und bekannt wurden, so auch bei.
Aber nicht nur Spieler, auch
Funktionäre auch
oder genau. Also hoffe ich, dass da noch was kommt künftig.
Wir sind ja relativ flexibel, wir haben ja noch ein bisschen was in der Pipeline. Aber wie gesagt, heute Dieter Schroth. Ja, ganz kurz der Wormatia-Bezug. Ich habe mal geguckt, da gab es auch 2018 einen langen Artikel auf der Wormatia-Homepage. Ich denke wahrscheinlich, der war sogar von dir, Christian, wo es auch um Dieter Schroth ging. Ja, wie kam der zur Wormatia? Der Papa von Dieter Schroth war wohl schon ehrenamtlich engagiert im Verein, habe ich gelesen. Dieter Schroth selbst ab dem 14. Lebensjahr in der Wormatia-Jugend unterwegs, war Torhüter. Wurde dann mit 19 auch Vertragsspieler, hat wohl vorher in der A-Jugend auch die Südwestmeisterschaft gewonnen, hat wohl auch in der Südwestauswahl gespielt, also offensichtlich sehr talentierter Torhüter, hat dann mit 19 auch einen Vertrag von der Wormatia bekommen und durfte sich Vertragsspieler nennen. Ging wohl auch als Stammspieler in die Saison, hat in der Vorbereitung und das erste Ligaspiel auch gemacht. Hat dann wohl, ja, ihm ist dann wohl ein Lapsus unterlaufen. So habe ich das zumindest dem Artikel entnommen und wurde dann fortan auf die Bank verbannt. Und das war es dann quasi mit dem Nummer 1-Status bei der Wormatia. Hat es dann wohl noch mal beim VfR Frankenthal probiert und hat dann aber wohl relativ schnell, nachdem er dort, glaube ich, aber auch 2 Jahre Stammspieler war, die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, weil er wohl auch sich parallel schon selbstständig gemacht hat. Und ein bewegtes Leben, glaube ich, auch schon bis dahin. Und ich glaube, so mit das Interessanteste jetzt bezüglich unserer Kategorie kommt dann mit seinem 38. Lebensjahr, als er in einer Mannheimer Disco Harald Klöckler kennengelernt hat. Ja, also der ja auch als Modemacher, TV-Trash-TV-Ikone, glaube ich, bekannt ist und wurde. Hat fortan sich mit Harald Klöckler Leben aufgebaut. Auch mit einem Modegeschäft in Stuttgart, später dann auch der eigenen Modemarke, Pompös, kennt man vielleicht auch, ist glaube ich
legendäre Marke, absolut. Na klar, ganz bescheidenes Design.
So sieht's aus, ganz dezentes Design, richtig, ja, passend zum Namen. Und haben das quasi in der Herrenboutique in Stuttgart aufgebaut und sind auch immer größer geworden, das muss man sagen. Das ist ja im Laufe der Zeit, ich glaube, man kann das schon sagen, auch so eine Art Imperium geworden, ne? Also mit eigenen Tapeten, auch im ganz dezenten Stil und Klamotten. Ich glaube, TV-Shopping auch ganz bekannt. Da war Dieter Schroth auch lange quasi der Geschäftsführer der Pompös GmbH, bis dann 2020 glaube ich, der Bruch kam. 2023 hat er sich dann von Harald Klöckler getrennt oder die Wege gingen auseinander. Wer sich da von wem getrennt hat, weiß ich gar nicht. Und Dieter Schroth, so konnte ich es zumindest recherchieren, lebt heute in einem Seniorenheim in Hettenleidelheim. An der Stelle auch, wenn er vielleicht durch Zufall irgendwie zuhört, liebe Grüße. Und wir haben ja schon quasi im Zuge der letzten Folge gehört, dass es da auch noch mal eine Querverbindung zur Familie Bub gibt. Ja. Vielleicht mögt ihr dazu noch mal was sagen.
Ja gut, er war auch einer der Wormatia-Spieler, die bei der Firma Christian Bub KG beschäftigt war. Und ich habe mich heute Morgen auch mit meiner Mutter, die ist jetzt 91, unterhalten. Die konnte sich noch sehr gut erinnern und er sagt, das war so ein gut aussehender junger Mann und die war ganz begeistert damals von ihm. Und er hat, glaube ich, auch irgendwann mal, ich weiß, muss ich den Christian mal fragen, der Christian hatte, glaube ich, Kontakt mit ihm. Und er hat auch noch Grüße ausgerichtet an meine Mutter und er hat das nicht vergessen, dass er da irgendwie in Monsheim auch zugange war.
Genau. Wir hatten mal E-Mail-Kontakt von ein paar Jahren, ganz nett. Er ist sehr, sehr interessiert auch immer noch gewesen an der Wormatia und finde das alles ganz toll, dass er noch so viel mitbekommen kann hier. Ja.
Da sind ehemalige Spieler, die immer noch Anteil nehmen. Das freut uns natürlich. Kevin, herzlichen Dank auch für diese Anekdote. Wir freuen uns schon auf alles, was kommt. Bis zum nächsten Mal. A la Wormatia 1908, der Wormatia Podcast.
Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal oder wiederhören. Irgendwann.